Gestern Abend war ich bei einer Geburtstagsfeier, waren über 100 Leute zusammen und die wenigsten kannten sich, sah zumindest so aus, einige haben mich angesprochen und so weiter, ah, wie lange kennst du das Geburtstagskind schon? Ich habe dann so gesagt, so 20 Minuten und so und ich habe mich da einfach so hineingeschleust in die Gruppe. Ja, das ist auch etwas Ungewöhnliches, ja, dass man so bei einer Geburtstagsfeier ist und da fast niemanden kennt. Und dann habe ich aber erzählt, ja, die Rachel hat mich mitgenommen und mit der bin ich ja zusammen. Und dann konnten die Leute das auch ein bisschen einordnen. Es ist schön, wenn man willkommen ist, ja, sei es bei einer Geburtstagsfeier oder bei einer anderen Sache, wo man weiß, herzlich willkommen, du bist eingeladen. Es kann ja manchmal umgekehrt sein. Es kann ja manchmal sein, dass man den Eindruck hat, ah, da bin ich nicht eingeladen, da gehöre ich irgendwie nicht so richtig dazu. Warum wurde ich da eigentlich gar nicht eingeladen? Und manchmal sieht man ja auch so ein Schild, ja, wenn man irgendwo bei Geschäften unterwegs ist oder im Park, vielleicht können wir mal das nächste sehen. Alle Hunde müssen leider draußen bleiben. Gut, dass du kein Hund bist, ja. Aber so ist es manchmal, ja, dass dann so Schilder sind. Kann aber einem manchmal auch als Mensch passieren, dass man den Eindruck hat, da muss ich eigentlich draußen bleiben, gehöre ich nicht so richtig mit dazu. So, also herzlich willkommen, Feier. Und auf der anderen Seite, Hunde müssen draußen bleiben. Das ist heute so ein bisschen das Thema im Predigtext. Da könnt ihr schon ganz gespannt sein, was haben also Hunde und was haben diese Willkommensfeier, was hat das alles miteinander zu tun? Wir sind ja im Markus-Evangelium schon sehr lange und das letzte Mal haben wir uns beschäftigt, wer ist eigentlich bei Gott willkommen? Das ist ja die ganz entscheidende Frage, wer ist bei Gott willkommen? Und wir haben uns damit beschäftigt, was heißt rein und was heißt unrein. Ja, also wir haben damit heute vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun. Im Islam sieht das ein bisschen anders aus. Aber wir haben das letzte Mal im Predigtext gesehen, wie also die Pharisäer ganz genaue Vorstellungen hatten, wer ist rein, wer darf zu Gott kommen? Nämlich, wenn er sich an bestimmte Vorschriften hält, wie Hände waschen, Waschvorschriften, Überlieferung der ältesten Speisegesetze, dann kann man zu Gott kommen, wenn nicht, dann nicht. Und der Herr Jesus, der ist viel radikaler. Der Herr Jesus sagt nämlich, Leute, das Problem ist nicht nur das Waschen, das ist kein Problem. Das Problem ist auch nicht, was wir essen oder so, sondern das Problem ist unser Herz. Und wir haben vorhin von dem großen und guten Gott gesungen, von dem heiligen Gott. Und der Herr Jesus macht deutlich, das Herz des Menschen, wenn man das alles so durchgeht, was wir das letzte Mal so nur ganz schnell angeschaut haben, wenn man das alles so durchgeht, müsste eigentlich jeder sagen, eigentlich kann ich gar nicht zu Gott kommen. Da ist so ein großer Grab da. Das Problem ist das Herz. Und eigentlich sind alle Menschen unrein. So, und das ist etwas, was viele Leute einfach da nicht verstanden haben. Ja, die haben nicht verstanden, warum kann ich nicht so zu Gott kommen, wenn ich ein paar Vorschriften einhalte, muss doch das passen und so weiter. Warum kann ich nicht einfach so zu Gott kommen? Und das große Problem ist, vieles ist an der Oberfläche geblieben. Viele Menschen haben Jesus nicht verstanden. Sogar die Jünger haben Probleme, Jesus zu verstehen. Was meint er überhaupt? Auch wenn Jesus Gleichnisse erzählt hat, was erzählt er dann, ja? Ist ja schon ein Problem, wenn du dich mit jemand unterhältst, ja? Du unterhältst dich mit jemandem und du stellst dann fest, dein Gegenüber hat gar keine Ahnung, um was es geht, ja? Okay, passiert öfter mal und so. Man ist ja nicht sofort dabei und nicht jeder kennt sich mit allem aus. Aber hier geht's ja um die wichtigste Frage, die es im Leben überhaupt gibt. Ja, wie kann ich mit Gott in Verbindung kommen, mit dem Schöpfer, mit dem, der sich mein Leben ausgedacht hat? Wie kann ich mit dem in Verbindung kommen? Wie kann ich da willkommen sein? Wie kann ich da reinkommen? Was muss ich da machen und so weiter? Und das Auffällige ist, viele können das nicht einordnen und nicht verstehen. Und im Predigtext heute werden wir etwas ganz Gewaltiges sehen. Wir werden sehen, wie eine Frau ein Gleichnis hört und sie ist die allererste, die sofort Das Gleichnis versteht. Normalerweise gibt es ja dann noch Zwischenfragen. Wie hast du das gemeint und was ist der Hintergrund und so weiter. Und heute bei dem Gleichnis, was Jesus, und das hat mit Hunden zu tun, heute bei dem Gleichnis, was der Herr Jesus erzählt, die Frau, die das hört, die versteht das sofort. Und das ist ganz überraschend, aus welchem Hintergrund diese Frau kommt. Das war keine Jüngerin. Das war keine, die ständig mit Jesus unterwegs gewesen ist. Eine Frau, die nur ganz wenig wusste, die wird heute in dem Bibeltext, den wir heute anschauen, als Vorbild gezeigt, wie man Jesus gut verstehen kann. Und das ist sehr erstaunlich. Ich werde lesen aus Markus Kapitel 7, 24 bis 30. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Also direkt vorher die ganzen Debatten um Reinheit und Unreinheit. Und dann heißt es, und von dort aber brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. Und er trat in ein Haus und wollte, dass niemand es erfuhr. Und er konnte nicht verborgen sein. Und sogleich hörte eine Frau von ihm, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte. Sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen, die Frau aber war eine Griechin, eine Syrophönizierin von Geburt. Und sie bat ihn, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete und spricht zu ihm, ja, Herr. Auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging weg in ihr Haus und fand das Kind auf dem Bett liegen und den Dämon ausgefahren. Ja, wieder so ein Wunderbericht. Und das Besondere hier bei dem Wunder, der Herr Jesus heilt aus der Entfernung. Ja, es ist weiter weg. So interessant ist, in welches Gebiet hier der Herr Jesus geht. Das wird am Anfang beschrieben. Von dort brach er auf und ging weg in das Gebiet von Tyrus. So, da habe ich euch mal eine Karte mitgebracht, dass wir ungefähr so sehen können, wo das ist. Also ihr seht den See Genezareth, den See von Galiläa. Da hat hauptsächlich der Herr Jesus gewirkt und jetzt geht er 60 Kilometer, geht er weiter nach Tyrus, das ist auch das Gebiet Libanon und Sidon und so weiter. Und diese Stadt Tyrus, das war ein geschichtsträchtiger Ort, uralte Seefahrerstadt, reich geworden durch Handel, so ähnlich auch wie Sidon, diese Stadt. Und da hatte Israel sehr viel mit zu tun, mit diesem Gebiet, ja. Wir sehen oft viel Schlechtes aus diesem Gebiet. Wir sehen auch manches Gutes. Zum Beispiel goldene Zeit von Israel. König David war König, dann besonders sein Sohn Salomo. Und in dieser Zeit war der König von Tyrus, der Hiram, der war ein Freund von David und von Salomo. Und der lobte sogar den Gott Israels. Obwohl er nicht zum Volk Israels gehörte, lobte er den Gott Israels. Und das war eine sehr gute Zeit. Und wo auch mal berichtet wird, dass Leute, die außerhalb von Israel waren, sich für den Gott Israels interessierten und ihn sogar lobten. Aber es war ein Gebiet, das sehr negativ beschrieben wird, auch im Alten Testament. Viele von euch werden die Königin Isabel kennen, von ihr gehört haben. Das war die Frau von dem israelischen König Ahab. Und dieser König Ahab, der wird beschrieben als der schlechteste, geistlich schlechteste König Israels. Einer, der Israel verführt hat zu Götzendienst, zu Abfall und so weiter. Und dann heißt es in 1. Könige 21, Vers 25, es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Und diese Frau war also aus dem Königtum, aus dieser Region, Sidon und Tyros. Da kam sie her, ja. Und das war also ein ganz großer Tiefpunkt. Abfall zur Sünde, Verführung und so weiter. Und auch in den Propheten wird vor dieser Stadt gewarnt. Ja, das ist ja erstaunlich, was wir dann kapitelweise im Buch Hesekiel lesen. So ähnlich sehen wir es dann auch im Buch der Offenbarung über die Stadt Babylon. So ähnlich wird von Tyrus geschrieben. Ich will euch mal zwei Stellen dazu vorlesen. Einmal Hesekiel 27, 2 bis 3, da heißt es: Und sage zu Tyrus, das an den Zugängen zum Meer wohnt und Handel treibt mit den Völkern nach vielen Inseln hin, so spricht der Herr, Herr. Tyrus, du sagst, ich bin von vollkommener Schönheit. Dein Gebiet ist im Herzen der Meere, deine Bauleute haben deine Schönheit vollkommen gemacht. Ja, da wird die Arroganz beschrieben, mit der Tyrus verbunden war. Ja, also die dachten, weil sie so reich sind, haben sie Sicherheit, können sie sich auf alles verlassen. Und es wird ihnen dann auch Gericht angekündigt. Und über den Fürsten von Tyrus heißt es in Hesekiel 28, Vers 2, Menschensohn, sage zum Fürsten von Tyrus, so spricht der Herr, Herr, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich. Den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Du aber erhebst dein Herz, als wäre es Gottes Herz. Das heißt, wir haben hier den Bericht von Leuten, die Götzendienst gebracht haben, die sogar Gottes Volk verführt haben zum Götzendienst und eine Stadt voller Arroganz. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Israel, zur Zeit von Jesus, da saßen diese Bilder ganz tief drin. Die haben ja das Alte Testament auch studiert. Und haben dann gesagt, ja, also mit den Leuten dort in Tyrus, da wollen wir nichts zu tun haben. Grenze, rein, unrein. Das sind die Unreinen. Ja, das war ja das Tragische, dass für viele Juden nicht nur bestimmte Reinheitsgewohnheiten war, wie Hände waschen oder Speisen, sondern dass sie gesagt haben, mit diesen Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Und ausgerechnet in dieses Gebiet geht jetzt Jesus. Da geht er hin, ausgerechnet in dieses Gebiet, wo die Pharisäer sagen würden, also das ist geistlich so negativ, das ist geistlich katastrophal. Ein unreines Gebiet, ein dunkles Gebiet. Warum der Herr Jesus hingeht, das wird erstmal nicht so beschrieben. Ja, es wird ja öfter im Markus beschrieben, dass es wichtig war, dass die Jünger Ruhe fanden. Ja, der Herr Jesus hat sich oft zurückgezogen und so weiter, um Ruhe zu finden. Und auch die Jünger sollten Ruhe finden. Das ist ja wichtig auch, dass wir Ruhe finden. Aber steht jetzt nicht da, dass der Herr Jesus Urlaub in Tyrus gemacht hat. Oder war es deshalb, weil jetzt immer mehr ein politischer Druck aufkam? Ja, es gab ja Leute, die wollten Jesus zum König machen. Ja, und wird das in einem politischen Aufstand enden und so weiter? Hat Jesus sich deshalb zurückgezogen, damit es da keinen politischen Aufstand gibt oder so? Ja, also man kann da viel spekulieren. Ich glaube, das geistliche Hauptanliegen war hier, diese Frau zu treffen. Diese Frau mit ihrer Not, die persönlich zu treffen und mit ihr zu reden. Ja? Die anderen Anliegen mögen auch eine Rolle gespielt haben. Aber dem Herrn Jesus ging es um diese Begegnung, das sieht am Anfang nicht so aus, ging es um diese Begegnung mit dieser Frau. Und ich finde das so schön. Jesus möchte Menschen begegnen. Und manchmal auch in Regionen, wo man es nicht ahnt. Und hier sogar, wo Jesus erstmal gar nicht so aussieht, als ob er dieser Frau wirklich begegnen möchte. Wir werden uns das gleich genau anschauen. Aber mitten in dieser Dunkelheit, mitten in dieser Region, die von vielen Frommen abgeschrieben war, da ist der Herr Jesus. Und ich finde es so schön, dass der Herr Jesus nicht nur an Orten ist, wo es gut läuft, wo man denkt, da ist alles so im Griff, sondern dass der Herr Jesus auch an Orten ist, wo man sagt, da ist Dunkelheit. Mir hatte vor einiger Zeit ein Freund erzählt, den Herrn Jesus habe ich gerade erfahren, wo es mir persönlich ganz, ganz schlecht ging. Ich wusste nicht mehr weiter und doch habe ich in dieser dunklen Zeit den Herrn Jesus erfahren. Und das ist etwas, was die Frau jetzt auch erlebt. Es ist interessant, auch ein bisschen zu schauen. Wir sind jetzt bei Markus. Ich werde mich auf Markus konzentrieren. Es ist interessant, auch mal den Parallelbericht in Matthäus 15 zu lesen. Da wird diese Frau als Kanaanäerin beschrieben. Das heißt, die Kanaanäer, das war eigentlich ein verfluchtes Volk, ein Volk von den Feinden Israels. Genauso wie das oft war mit den Syrophöniziern. Ja, also sie war eigentlich von den Feinden und sie wird hier in unserem Text auch als Griechen genannt. Das heißt, so wurden die Leute bezeichnet, die jetzt keine Juden waren und im Oströmischen Reich war. Da war ja Griechisch so die Alltagssprache, so hat man da miteinander gesprochen. Und so wurde sie dann eben bezeichnet. So, also ein bisschen erinnert diese Begebenheit hier, die hier erzählt wird, an diese Begebenheit, wo der Herr Jesus zu den besessenen Gerasenern geht. Ja, da haben wir die Schweine, hier haben wir die Hunde. Und hier haben wir sogar auf der einen Seite den Herrn Jesus, heilig, ohne Sünde. Und auf der anderen Seite steht es hier drin, dass die Frau ein Töchterchen mit einem unreinen Geist hatte. Also ein unreiner Geist. Also einen größeren Gegensatz kann man sich nicht vorstellen. Auf der einen Seite der heilige Gott und auf der anderen Seite der unreine Geist. Jetzt kommt diese Frau eben zu Jesus. Und das ist interessant, was wir von der Frau lernen können. Schaut mal, was sie tut. Wir sehen, sie hörte in Vers 25. Sie kam, auch noch in Vers 25, und sie bat. Sie hörte, sie kam und sie bat. Ja, das können wir uns merken. Sie hörte, sie kam und sie bat. Sie hörte. Inzwischen sind wir mit dem Markus-Evangelium ziemlich vertraut. Und wir haben inzwischen mitbekommen, dass Massen Menschen Jesus hören. Nicht nur einmal. Tausendmal, tausende Leute rennen Jesus hinterher und hören ein Gleichnis nach dem anderen und was Jesus alles gemacht hat und wie gut Jesus ist. Sie kriegen mit, wie Jesus Kranke gesund macht. Sie hören und doch fällt es ihnen ganz schwer, mit den Herzen zu hören. Das wiederholt sich, ja. Deshalb sagt der Herr Jesus eben dann auch, in Kapitel 7, Vers 14 hatten wir letzte Woche, hört mich alle und versteht. Oder in Kapitel 4, Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also es ist so eine Einladung, dazu zu hören. Und die Leute hören und hören und hören und verstehen nicht, um was es geht. Ja, das ist ein Thema heute auch, ja, mit dem Hören. Ich glaube, heute ist es auch noch schwerer geworden, zuzuhören. Ja, denkt an die Möglichkeiten, sich auch abzulenken und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Richtig hinzuhören, was Jesus zu sagen hat, das ist oft schwer. Ja, und das sogar, wenn man Christ ist, muss man sich manchmal daran erinnern und sagen, Herr, ich will ja richtig hinhören. Ich will nicht nur so oberflächlich hinhören. Ich möchte hören, Herr, was du mir im Herzen zu sagen hast. Das möchte ich hören. Und das Besondere hier bei dieser Frau, ja, Jesus ist ja da nur ganz kurz. Ja, und der war auch nicht groß auf dem Präsentierteller, auf dem Markt, dass er da gesprochen hat, dass er Wunderheilung gemacht hat. Die Frau hört das nur irgendwie so ein bisschen. Und sie macht sich auf den Weg. Und das ist manchmal so, dass es Leute gibt, die hören ganz oft die Botschaft von Jesus. Und es geht nicht ins Herz. Und die hört nur ein ganz bisschen. Die ist ja auch nicht geprägt durch das Judentum, in dem sie sich da biblisch auskennt oder so. Die hört und sie, und dann heißt es gleich, sie hörte und sie kam. Ja, also sie macht sich auf den Weg, sie kommt. Es gab auch Leute damals, wo der Herr Jesus in Galiläa geredet hat, die aus Tyrus kamen. Ja, das haben wir in Markus 3, Vers 8 gelesen, dass da Einzelne sich auf den Weg gemacht haben, vielleicht auch Massen, die dann hingegangen sind, 60 Kilometer weiter. Aber jetzt war der Herr Jesus mitten in dem Ort in Tyrus. Ja, und diese Frau macht sich auf den Weg. Ich finde es manchmal interessant, also In unserem Land, da kann man sich ja an jeder Ecke eine Bibel kaufen. Gibt es in vielen Buchläden. Ja, man kann viel von Jesus hören. Und doch ist das Herz manchmal gar nicht offen. Und dann gibt es Regionen der Welt, da hören Menschen nur ganz wenig. Ja, oder man hat mit manchen Leuten schon ganz viel über den Glauben geredet und man hat den Eindruck, da tut sich null. Und dann gibt es Menschen, die hören wenig und die machen sich auf den Weg und die kommen, ja. Die kommen. Also sie kommt zu Jesus. Sie begreift, Hilfe gibt es für meine Situation mit dem unreinen Geist. Gibt es jetzt bei Jesus. Sie macht sich auf den Weg. Und das Wenige, was sie weiß, das reicht ihr schon. Sie geht da einfach hin. Sie hört, sie kommt und sie bittet. So, schaut mal, wie sie kommt. Ja? Sie kommt, also sie kam, Vers 25, und sie fiel nieder zu seinen Füßen. Also ihr ist völlig bewusst, mit wem sie, also ob sie alles von Jesus verstanden hat, weiß ich nicht. Aber sie ist sich ganz im Klaren, sie hat mit jemandem zu tun, der von Gott gesandt ist und wo sie klein ist vor Gott. Ja, und deshalb geht sie auf die Knie. Und vergleicht das mal mit den Kapitel, mit den Versen vorher. Ja, da kommt diese Kontrollkommission mit Lupe, die Pharisäer und Schriftgelehrten, und die untersuchen Jesus und so weiter, ja. Und die diskutieren dann mit Jesus. Da geht niemand auf die Knie. Niemand von denen. Und diese Frau, die so wenig weiß, wenig Hintergrund hat, die kommt zu Jesus und geht auf die Knie und macht damit deutlich, du bist groß. Der Abstand, den wir haben, ist groß, aber ich komme zu dir und ich komme jetzt mit dieser Bitte, komme ich zu dir. Und das haben wir ja auch in vielen Liedern. Ja, wir haben vorhin das gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Ja, und damit ist ja ausgedrückt, eigentlich können wir da nicht so einfach durch zum Thron Gottes. Ja, man kann ja nicht einfach auch zum Bundespräsidenten. Wenn ich heute sage, ich möchte zum Bundespräsidenten gehen, kann es sein, dass das sehr schwierig wird, vermute ich mal. Ja. Aber zum Allerhöchsten Gott kann ich kommen, haben wir in dem Lied ausgedrückt. Mutig komme ich vor den Thron. Oder Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Ja, ich komme zu dir. Die Griechin, die kommt. Sie kam und sie fiel nieder vor zu seinen Füßen. Und dann bittet sie. Ja, dann spricht sie einfach ihre Bitte auch aus und sie bat, dass er den Dämon von ihrer Tochter austreibe. Dämon, das ist ja auch ein geistlicher Kampf. Ja. Da geht es um die unsichtbaren Mächte auch in der Finsternis. Und dann ist interessant, wie der Herr Jesus antwortet. Und das ist nun wirklich überraschend, wo man denkt, wie geht das denn? Ja, wie geht das denn? Also das ist bewusst so. Das ist bewusst so, dass man sich daran stößt und überlegt, ja, warum ist der Herr Jesus hier so hart? Schaut mal in Vers 27 dann. Und er sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Also, ich weiß nicht, was du jetzt sagen würdest, wenn du sowas hören würdest. Das ist ja wirklich nicht nett, wie er das sagt, ja. Also erstmal, das Gleichnis ist erstmal relativ verständlich. Es ist klar, die Kinder sind wichtiger als die Hunde und man gibt den Kindern erstmal zu essen als den Hunden. Aber das Besondere ist ja hier, Jesus hat hier an die Kinder Israel gedacht. Er hat an die Menschen gedacht, die zum Volk Gottes, zum Volk Israel gehören, hat sie als Kinder bezeichnet. Die haben schon lange auf den Retter gewartet. Zumindest einige von ihnen, viele auch nicht. Die haben schon lange gewartet, denen war schon lange der Retter versprochen. Und die Nichtjuden, die wurden oft eben als Hunde bezeichnet. Hund war auch ein unreines Tier. Ja? Wenn ich an Hund denke, da denke ich normalerweise nicht an ein unreines Tier, sondern da denke ich an Monty, den Hund von Rachels Schwester, oder an Nero, unseren früheren Hund. Also da, die nannten wir auch mit Namen oder nennen die mit Namen, ja, einfach weil das so doch ein gutes Verhältnis ist. So, aber wir dürfen uns das heute nicht so vorstellen, dass die Juden damals auch so gedacht haben, ja, dass die mit Hund liebe Schmusetier gesehen haben, sondern Hund, das war von dem Verständnis unrein, ja, eigentlich mit Abstand belegt. Und wir haben viele Bibelstellen, Altes Testament, Neues Testament, wo ganz negativ über Hunde gesprochen wird, ja. Also Irrlehrer zum Beispiel werden als Hunde bezeichnet, ja. Oder Leute, die mit Gott gar nichts zu tun haben, mit Hunde. Das war also, das war jetzt kein Lob für die Frau, sondern das war etwas, du gehörst ja hier gar nicht dazu. So als erste Reaktion. Und da kann man sich fragen, warum sagt der Herr Jesus das, ja? Der Herr Jesus, der doch sonst immer so freundlich ist, also meistens, wenn er nicht gerade mit den Pharisäern spricht, warum sagt der Herr Jesus hier das so deutlich? Ich finde das interessant, wie die Frau dann reagiert. Und ich glaube, deshalb sagt das der Herr Jesus auch, um der Frau etwas deutlich zu machen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hättest du gesagt an so einer Stelle, Schluss, ich gehe. Mache ich nicht. Vielleicht hättest du es auch so gemacht, dass du gesagt hättest, ja, Jesus, ich möchte jetzt erstmal von meinem Leben erzählen, wie gut ich eigentlich bin. Ja, und dann eine ganze Liste, ich helfe den Armen und ich kümmere mich um die und eigentlich bin ich doch ganz toll und so weiter. Ja, hätte sie ja auch machen können. Und das Interessante ist, was die Frau dann sagt auf das, was Jesus sagt. Und da genau wollte der Herr Jesus sie hinbringen. Ja, schaut mal hin, Vers 28, was sie antwortet. Sie sagt, ja, Herr. Sie sagt, ja, Herr. So haben die Pharisäer nicht reagiert. So haben die vielen anderen, die von Jesus gehört haben, auch nicht reagiert. Die dachten nämlich noch immer, ja, wir sind besser als die anderen. Ja, die haben immer noch gedacht, wenn wir uns vergleichen mit unseren Nachbarn und so weiter, kommen wir ja doch relativ gut weg. Und diese Frau, die sagt einfach, ja, Herr. Ja, Herr, es stimmt. Eigentlich komme ich vom unreinen Hintergrund. Eigentlich habe ich das gar nicht verdient, dass du auf mich hörst. Eigentlich bin ich ganz weit weg von dir. Und eigentlich bist du viel, viel größer. Der Abstand ist riesengroß. Schaut mal, wer hat das damals noch kapiert? Das ist ganz ungewöhnlich. Sie sagt, ja, Herr. Und dann redet sie aber weiter. Und das ist so toll, wie sie damit auch Vertrauen ausdrückt. Ja? Sie sagt, ja, Herr, auch die Hunde essen unter dem Tisch von den Krumen der Kinder. Also sie bleibt da dran und sie erinnert Jesus daran, dass er der Gastgeber ist. Wir haben ja in letzter Zeit einiges vom Tisch gehört auch, ja. Der gute Hirte, der zu Tisch einlädt. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei der Speisung der 5000. Ja, da lädt der gute Hirte zu Tisch ein, die Leute, die da sind. Und wir haben gesehen, wie der König Herodes ganz anders zu Tisch einlädt. Ja, der hat nichts mit Gott zu tun, ganz wenig. Und der Herr Jesus lädt zu Tisch ein. Und was der Herr Jesus zu geben hat, das ist viel, viel mehr als alles andere. Und dann sagt, drückt die Frau damit aus, Herr Jesus, was du zu geben hast, da bleibt doch so viel noch übrig. Da bleibt ja auch etwas für mich übrig. Das, was du mir geben kannst, selbst wenn das ganz wenig ist von dem, das ist viel größer, als alle Welt mir geben kann. Und so in diesem Vertrauen geht die Frau dahin. Es stimmt schon, ich bin schuldig vor dir. Aber das, was du mir geben kannst, das ist viel größer. Sie kommt nicht und fordert irgendetwas ein und sagt, das steht mir zu. Sondern sie kommt und sagt, ich möchte an deinen Tisch, genauso wie Hunde ja auch etwas von dem Tisch abbekommen. Ja, Herr. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch von Tim Keller kennt, Jesus. Der schreibt ein bisschen über das Markus-Evangelium. Und er schreibt über diese Situation und sagt, es ist erstaunlich, die Frau ist nicht beleidigt. Sie beharrt nicht auf ihren Rechten. Sie sagt, Gut, ich habe keinen Platz an diesem Tisch. Aber auf dem Tisch ist genug für alle und ich brauche mein Essen jetzt. Sie kämpft mit Jesus so ehrerbietig, wie es nur eben möglich ist. In unserer modernen westlichen Kultur kennen wir diese Art, für unsere Anliegen einzutreten, nicht. Wir pochen immer gleich auf unsere Rechte. Die einzige Art zu kämpfen, die wir kennen, besteht darin, unsere Rechte einzufordern, auf unsere Taten hinzuweisen und zu sagen, das steht mir zu. Genau das tut diese Frau nicht. Sie ist hartnäckig, ohne auf ihre Rechte zu pochen. Und jetzt kommt der Abschnitt, der mir wichtig ist. Sie sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin, sondern sie sagt, gib mir, was ich nicht verdiene, weil du so gut bist und ich brauche es jetzt. Ich lese es nochmal. Sie sagt nicht, Herr, gib mir, was ich verdient habe, weil ich so gut bin, sondern sie sagt, gib mir, was ich nicht verdiene, weil du so gut bist und ich brauche es jetzt. Ja, die Frau hat das verstanden. Die hat das verstanden, dieser Abstand. Jesus und sie ist groß. Aber sie hat auch verstanden, dass Jesus auch Gutes gibt, auch wenn sie es nicht verdient hat. Ja, also so ein bisschen von dieser Ahnung, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals dachte. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Ja, diesen Gegensatz, diesen Abstand, das wird dieser Frau bewusst. Und ich finde das schön, ja. Im menschlichen Bereich ist es so wichtig, auch für Rechte einzustehen. Und wer vor Gott kniet, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Aber wenn wir uns diese Beziehung zu Gott bewusst machen, da ist so wichtig, das beides zu erkennen. Ich habe es nicht verdient und ich bekomme es auch nicht, weil ich es verdient habe, sondern es ist deine Gnade, die wirkt. Und das versteht diese Frau. Ich musste bei diesem Abschnitt an eine Begebenheit aus dem Alten Testament denken, die mich an Jesus erinnert hat. Der ist der König David König geworden und sein großer Gegner, das war der Saul. Der Saul hat ihm nach dem Leben getrachtet, wollte ihn töten. Normalerweise würde man denken, okay, da muss der David einen großen Hass auf die Familie von Saul haben. Und dann wird David dann König und dann sagt er in 2. Samuel 9, Vers 3, ist niemand mehr da vom Haus Sauls? Normalerweise war jetzt, damit ich den strafe oder töte oder irgendwas mache, aber er sagt, damit ich Gottes Gnade an ihn erweise. Und dann wird einer gefunden, der Mephibosheth. Und es ist interessant, wie der Mephibosheth diese Gnade, die ihm widerfährt, der kann es gar nicht verstehen und fassen. Und er sagt dann in 2. Samuel 9, Vers 8, da warf er sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund, also schlimmer geht's ja gar nicht mehr, zugewandt hast, wie ich einer bin. Und da ist aber wichtig, zugewandt. Der wird jetzt in die Familie Davids aufgenommen, der kann da mitessen, der gehört genauso dazu, der gehört in diese Familie hinein. Ja, so wie wir aufgenommen werden, auch wenn wir es nicht verdient haben, in Gottes Familie, Gottes Kinder werden Gottes Söhne und Töchter und mit Gott Gemeinschaft haben können und nicht aufgrund dessen, dass wir alles reingemacht haben, Hände gewaschen und so weiter, dass das Herz immer rein war, sondern aufgrund dessen, was der Herr Jesus getan hat. In Römer 3, Vers 23 und 24 lesen wir, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, sondern werden umsonst gerechtfertigt. Also gerechtfertigt heißt eine Beziehung mit Gott haben. Ja, ich werde umsonst gerechtfertigt. Wodurch? Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ja? Umsonst, ohne dass man es bezahlen muss und kann. Ich finde es schön, von dieser Frau zu lernen. Wir haben heute einiges von dieser Frau gehört. Ja? Sie hörte, sie kam und sie bat. Sie hörte, sie kam und sie bat. Und wie sie dann erlebt, trotz erster Zurückweisung, ja, nach dem Motto, die Hunde müssen draußen bleiben, sondern dass man dann sehen kann, herzlich willkommen, ja. Es gibt ja auch manchmal dieses Schild, dass Hunde willkommen sind. hier sind Hunde willkommen und so weiter. Also, dass sie dann trotzdem merken kann, ich bin willkommen. Ich habe nichts zu bringen, ich bin willkommen. Und Gott schafft diese unreinen Geister, schafft den unreinen Geist weg. Ich denke, das können wir von dieser Frau eben lernen, auch dran zu bleiben und zu wissen, ich bleibe mit diesen Gebetsanliegen, bleibe ich weiter dran. Amen.